zum Flutlichtgefühle. Herzlich willkommen, was geht, was geht, was geht. Wir, Jesko, grüß dich erstmal.
Hallo, hallo.
Hallo, hallo. Und dann haben wir heute wieder einen Gast bei uns. Das ist der gute Sebio. Er wird sich gleich noch kurz vorstellen. Ganz kurz vorweg. Sebio Soku. Gebürtig aus Bochum.
Oh, stimmt, habe ich gelesen. Richtig. Da, wo ich gerade sitze. Ja.
Ja. Richtig. Kommt wirklich aus dem Pott, kommt aus Bochum, ist die Jugend des VfL Bochums durchlaufen, über die Jugend U17, U19 bis in die U23 und dann den Sprung zu Rot-Weiß Essen.
Von Rot-Weiß Essen zu Erzgebirge.
Ja, Bochum Jugend heißt das doch immer. Von Rot-Weiß Essen zu Erzgebirge Aue, über Aue nach Hansa Rostock und zu Arminia Bielefeld und mit Arminia Bielefeld glorreich in die erste Bundesliga aufgestiegen. Von Bielefeld ging es zu Sandhausen und seit dem 12.01.2023 nagelt mich nicht auf die Namen fest, spielt er in der Türkei. Die Namen kannst du uns gleich selber sagen und damit herzlich willkommen, Sebio, grüß dich.
Herzlich willkommen.
Hi Jungs, freut mich, dass ich da sein darf.
So, jetzt löst mal den Namen auf. Wie spricht man ihn aus?
Mein Name oder von den Fußballvereinen?
Nee, vom Club.
Vom Club. Der erste Verein, wo ich gespielt habe in der Türkei, war Bandırmaspor. Ja, ist halt die Stadt Bandırmaspor. Spor ist halt immer dabei. Und jetzt bin ich in Istanbul, in Ümraniye, also Ümraniyespor.
Istanbul ist natürlich geil.
Genau.
Haben wir gerade kurz vorweg schon so ein bisschen angeschnitten, wie denn das Leben so in Istanbul ist.
Ist eine sehr, sehr lebenswerte Stadt. Ich glaube, es gibt nicht viele Städte, die so viel zu bieten haben. Ich glaube, hier gibt es nichts, was man nicht erleben oder machen kann. Aber es ist halt auch eine Megastadt. Also wenn du zur falschen Zeit zum falschen Ort willst und den Verkehr nicht berücksichtigt, dann ist vorbei. Da musst du schon wissen, wann du wohin willst, damit du die Sachen auch genießen kannst und das ein bisschen planst und halt auch gut gelegen wohnst. Also wir sind jetzt auch in Istanbul einmal umgezogen, weil wir das vorher unwissend nicht perfekt geregelt haben oder hatten. Von daher ist eine super Stadt. Ist echt, hat sehr viele Vorteile, sehr viel Qualität und ist auch sehr, sehr schön, ne? Mit dem Bosporus, mit dem Wasser und schon eine lebenswerte Stadt auf jeden Fall.
Und ohne jetzt nach Straße und Hausnummer zu fragen, aber lebt ihr auf dem europäischen Teil oder auf dem asiatischen Teil? Oder?
Wir wohnen auf dem asiatischen Teil, Stadtteil Beykoz. Wir sind so ein bisschen in den Bergen, also raus aus dem Zentrum im Norden.
Ja.
Wohnen in den Bergen und recht grün, also ist jetzt nicht so mitten in der Innenstadt, sondern in einem recht grünen Stadtteil und haben keinen Verkehr. Kann den Stadtteil nicht jeder darf den Stadtteil befahren, sagen wir es mal so. Und es ist sehr, sehr, sehr ruhig und sehr entspannt.
Ach, schön.
Lad doch mal ein.
Was? Ja, komm vorbei, du bist herzlich willkommen.
Ich bin noch nie in Istanbul gewesen.
Ich kenn tatsächlich Istanbul noch aus Ende der 80er, weil mein Vater da gearbeitet hat für 2 oder 3 Jahre. Und da war ich halt echt oft in Istanbul. Und war dann nochmal privat da 2015 und dann nochmal beruflich, als Dortmund gegen Beşiktaş gespielt hat. Das war zu Corona-Zeiten gegen Beşiktaş. Okay. Und da hieß es, ins Stadion dürfen nur 10.000 Leute und es waren, wie viel gehen rein? So viel waren drin.
Ja, in der Türkei gibt es andere Regeln. Da gibt es Regeln und dann nochmal andere Regeln. Ja, das stimmt schon.
Ja.
Das stimmt schon.
Fand ich auch als Kind immer so faszinierend, dass sie halt aus 2 Spuren immer minimal 4 gemacht haben.
Ja.
Aber das kam auch ein bisschen dann auf die Rush-Hour drauf an und in welche Richtung man fuhr. Da wurde es halt, wenn in eine Richtung mehr wollten, dann wurden es halt mehr Spuren. Das fand ich immer geil.
Ja, das stimmt.
Überragend.
Witzig. Sebi, du hast sehr geilen, spannenden Werdegang. Dazu kommen wir gleich auch nochmal und auch da, ich durfte irgendwann mal ein kleiner Teil davon sein. Aber bevor wir da reingehen, wie habt ihr das Fußballwochenende denn erlebt?
Boah, ich kofferpackend ein bisschen, weil ich im Urlaub war und abgereist bin an dem Samstag und habe so halb, ich habe dann Frankfurt geschaut. Als das aber dann doch relativ flott entschieden war, habe ich mal geguckt, wie es woanders steht. Und dann bin ich mal schnell zu den Bayern rübergesprungen. ich glaube, ich habe dir auch geschrieben.
Ich glaube.
Ja. Fand ich interessant. Ich meine, es war klar, dass sie irgendwann mal ein Spiel irgendwie doof verlieren könnten. Dass dann zu Hause gegen Augsburg ist, fand ich dann doch überraschend, muss ich sagen.
Ja, ich ganz unspektakulär. Ich hab's gar nicht verfolgt. Gar nicht verfolgt.
Wir haben schaust du generell, ach ja, stimmt, ihr habt gespielt.
Ja, wir haben ein Auswärtsspiel gehabt am Sonntag, das heißt, wir waren Samstag noch unterwegs. Auf Reise, hatten Vormittagstraining, dann waren wir auf dem Weg zum Flughafen, sind dann geflogen und ja, ich bin aber allgemein nicht der sehr viel Fußball guckt. Wenn ich zu Hause bin und die Zeit habe, dann ja, aber habe auch neben dem Fußball leider, oder was heißt leider, ich habe sehr viel zu tun und sehr viele Dinge zu erledigen und dann bleibt es oft auf der Strecke.
Ja, ich glaube, das ist, wenn man selber so im Fußballbusiness ist, ist das vollkommen okay, wenn man sich nicht drumherum auch noch mit Fußball zumüllt, sage ich mal. Aber so ein bisschen, wenn wir ganz kurz bei Bayern bleiben, ja, Jesko, du hast mir nicht geschrieben, du hast sogar eine Instagram-Story extra hochgeladen, stimmt, um mich zu provozieren.
Ja.
für alle, die zum ersten Mal zuhören, ich bin ein glühender Bayern-Fan. Aber es war klar, dass sie irgendwann mal stolpern. Nein, war es nicht. Ich habe ganz groß angekündigt, dass sie ungeschlagen durch die Saison gehen. Da war ich fest von überzeugt, ehrlicherweise. Ich habe es am Freitag auch im Büro nochmal so gesagt. Nee, die werden ungeschlagen durch die Saison gehen.
Und jetzt schönes Wochenende, Jungs. Ich bin jetzt raus. Gucken wir dann Samstag den Sieg gegen wen spielen wir eigentlich? Egal, gegen wen wir gewinnen. Ne? Montag komme ich dann schön im Trikot hier. Das Lustige war, bei uns im Hotel, wo ich im Urlaub war, da war tatsächlich einer, der hatte jeden Abend ein anderes Bayern-Trikot an.
Ja, okay. Ich hätte ihn gerne dann auch Sonntagmorgen gesehen, weil Sonntag sind wir relativ früh losgefahren. Da war er dann leider nicht da. Hätte ich gerne mal gefragt, welches Bayern-Trikot er heute anzieht. Aber konnte ich leider nicht.
Ja, nicht mit Ruhm bekleckert in dem Spiel, aber ich sag mal so, trotzdem immer noch 8 Punkte Vorsprung auf den zweiten. Ne?
Also, ja, dann verlieren sie in Dortmund, dann sind es nochmal 5.
Mhm. Und wo verlieren wir noch?
Ja, das ist eben die Frage. Das ist genau das, was ich auch gesagt habe am Wochenende. Das ist okay, aber mir fehlt sogar die Fantasie, dass die in Dortmund verlieren. Ja, weil die nehmen sie ja ernst und da verlieren die nicht.
Gegen die guten Gegner sind sie da, das stimmt.
Ja.
Ja, aber kleiner Tropfen noch auf dem heißen Stein, sagt man das so, ja, ne? Was war das?
Salz in die Wunde, oder was willst du?
Boah, ja, 94. Minute, Lattenkreuz, Ulisse.
Ja, den habe ich gesehen.
Da saß ich hier in Begleitung, ehrlicherweise mit sehr viel Alkoholintus. Und bin nochmal ordentlich von der Couch aufgesprungen. Muss ich das auch wieder piepen? Nee, ne? Kann ich ruhig hier sagen.
Nee. Ja, kannst ruhig sagen, dass du ein Daydrinker bist. Ist kein Problem.
An einem Samstag, ja. Bin nochmal ordentlich von der Couch aufgesprungen und hab gedacht, boah, der zimmert das Ding jetzt so rein. Und hätte dabei fast den guten Parkettboden hier kaputt gemacht. Aber ja, sollte nicht so sein.
War knapp. Aber Sebi, was mich interessiert ist, wenn du nicht Fußball guckst, aber du guckst ja bestimmt auf einen Verein mal als erstes, wie er gespielt hat. Wer ist das?
Habe ich nicht.
Echt?
Habe ich nicht. Also ich verfolge meine Freunde, sage ich ehrlich. Ich verfolge meine Freunde, wie es bei denen läuft, weil ich da einen sehr persönlichen Bezug habe. Ich verfolge meine Heimatvereine, einfach da aus dem Grund, dass ich da halt einen sehr großen Bezug zu habe. Und ich verfolge die Vereine, wo ich gespielt habe. Außer Sandhausen verfolge ich die Vereine auch. Aber ich habe jetzt nicht einen Verein, wo ich immer sage, boah, wie haben die gespielt, wann spielen die, gegen wen spielen die. Muss ich ehrlich sagen, das hat sich schon früh bei mir abgezeichnet, dass ich bin nicht der größte Fußballfan. Also ich habe es von klein auf über alles geliebt zu spielen, war da immer Feuer und Flamme für, was das Spielen angeht. Aber alles drumherum, da war ich immer relativ raus, muss ich ehrlich sagen.
Ich finde das natürlich legitim, ne? Also es gibt auch ganz viele Fußballer, die so sind. Ich finde das auch gar nicht schlimm. Also ich meine, wenn du eh den ganzen Tag mit Fußball zu tun hast und dann mal sagst, so, jetzt will ich mal nichts mit Fußball zu tun haben, finde ich das immer völlig verständlich.
Ja, so. Finde ich auch. Auch wenn du jetzt gerade in Vogelheim für richtig viel Gänsehaut hättest sorgen können, aber gut. Verständlich.
Hast du, wie ist dein Bezug noch zu Bochum? Interessiert mich jetzt, wo ich jetzt gerade hier in Bochum sitze und...
Meine Familie ist ja noch da. Also Mama, Papa und eine meiner drei Schwestern leben noch in Bochum. Meine Frau kommt auch aus Bochum, ich bin aus Bochum. Mein bester Freund lebt noch in Bochum oder meine besten Freunde leben noch in Bochum. Also von daher ist der Bezug nach wie vor gegeben. Aber ich bin mittlerweile sehr selten da. Das muss ich schon ehrlich sagen. Aufgrund der Distanz. Meine Kinder sind halt auch hier, gehen hier zum Kindergarten. Und wir haben, wie gesagt, wir haben zwei Hunde. Das Reisethema ist dann auch so eine Sache. Und ja, ich bin sehr selten mittlerweile da. Aber habe schon noch einen großen Bezug zu Bochum. Ja. Im Herzen sehr großen Bezug, auf jeden Fall.
Da lege ich gleich Herbert Grönemeyer drüber.
Ja, ich habe es gehört. Ja, ich hab's, von meinem geistigen Ohr habe ich es gehört. Ja.
Witzig, ja. Wie ist denn, machen wir hier weiter? Ja, komm, wir machen hier weiter. Hast du noch Draht nach Essen?
Boah, ganz wenig. Also man muss ja auch sagen, über die Jahre, das ist ja jetzt auch schon, wann habe ich in Essen gespielt? Ich bin 2016 im Winter bin ich gewechselt. Das sind jetzt auch 10 Jahre, ist 10 Jahre her. Von daher sind ja nicht mehr so viele Personen noch im Verein, die mit mir damals da waren. Und dadurch verschwindet das natürlich ein Stück weit. So, also mein Auge ist, wie gesagt, ich gucke immer, wie stehen die in der Tabelle, wie sieht's aus, steigen die auf, steigen die ab, wie ist gerade so die Situation da bei den Vereinen, die mir da ans Herz gewachsen sind, aufgrund der Zeit, die man einfach da war und die Erinnerungen, die man hat. Aber ich habe jetzt nicht in Essen jemand, wo ich jetzt heftig interner habe und weiß, wie läuft's, wie sieht's mit dem Trainer aus. Also das habe ich nicht. Einfach aufgrund der Situation, dass halt eine extreme Fluktuation ist. Ich weiß gar nicht, auch in dem Kader, wo ich damals da war, wie viele überhaupt noch Fußball spielen.
Ja, kaum jemand.
Ja. So.
Ihr habt da zusammen gespielt, oder?
Ich durfte ab und zu oben dabei sein. Ja. Aber ja, auch nur selten.
Gleiche Position eigentlich auch, oder?
Ja. Wobei, ich mehr von vorne und CBO eher rechts außen, ne?
Ja, rechts außen, links außen. Da war ich so, da habe ich, glaube ich, 95% meiner Spiele gemacht.
Ja, nicht in der Jugend auch noch, aber im Seniorenbereich dann nicht mehr. Du hast gerade gesagt, dass du so die Vereine, wo du warst, noch so ein bisschen verfolgst, außer Sankthausen. Warum
ja,
Sankthausen nicht?
Ich mach da keinen Hehl raus. Also, man trifft nicht immer die richtigen Entscheidungen. Und in Sankthausen war es so, ich habe nach 2 Wochen den Verein darum gebeten, meinen Vertrag aufzulösen. Also da habe ich relativ schnell gemerkt, dass das nicht so mein Ding ist. Ich hatte recht coole Vereine, finde ich, in meiner Karriere, wo immer ein bisschen was dahinter stand an Tradition und wo man sich dann auch im Verein wohlgefühlt hat. Und in Sankthausen ist es einfach nicht aufgekommen von Tag 1 an. Wir hatten dann auch eine relativ erfolgreiche Zeit, wo wir, glaube ich, in der Rückrunde einen 2-Punkte-Schnitt hatten, glaube ich, waren relativ erfolgreich, haben dann auch souverän die Klasse gehalten. Aber ja, da sind einige Sachen passiert, auch im Nachhinein, wo ich einfach sage, okay, der Verein hat es mir einfach nicht angetan. Der hat mich gut vorbereitet auf die Türkei. Das kann ich gut sagen, aber der Verein...
Das ist kein Kompliment, wenn ich ehrlich sein soll.
aber der Verein hat es mir überhaupt nicht angetan und ich bin auch keiner, der jetzt da einen Hehl rausmacht oder sagt, über irgendwelche Sachen spreche ich nicht. Ich werde nichts gut reden, was für mich nicht gut war oder nicht schön war und das ist ein Verein, das war eine große Fehlentscheidung, nach Sankthausen zu gehen. War aber auch damals war es auch so, dass ich, das war ja nach meiner Bundesliga-Saison und in dem Jahr ist Rostock auch aufgestiegen. In Rostock war ich ja ein Jahr und hatte eine sehr, sehr schöne Zeit. Aber auch, also das ist für mich so ein Verein, der mir extrem ans Herz gewachsen ist. Und Rostock hatte aber nicht die finanziellen Mittel nach Corona im ersten Angebot. Und ich hatte dann meine Gespräche geführt. War auch ein Thema. Meine Frau war schwanger zu der Zeit und wollte zu dem Zeitpunkt nicht ins Ausland. Ich wollte eigentlich damals schon ins Ausland gehen. Und ja, dann habe ich halt in Sandhausen zugesagt, bin dann zur Nationalmannschaft, habe aus der Ferne auch den Vertrag unterschrieben. Und währenddessen kam dann das identische Angebot von Rostock. Aber ich habe dann halt gesagt, okay, ich habe einen Mann, ein Wort. Ich habe da mein Wort gegeben. Ich bin jetzt keiner, hätte ich auch noch machen können. Jeder weiß, wie es ist im Fußball. Und da dann nochmal zurückziehen und dann nach Rostock gehen, habe ich nicht gemacht. Und wie gesagt, es war von Anfang an, war da ein schlechtes Gefühl dabei. Aber alles gut. So ist das im Leben. Man trifft nicht immer die perfekte Entscheidung. Im Fußball gehört das genauso dazu. Man hat einige Vereine, für die man sich entscheidet, dass nicht jeder Verein perfekt ist, ist glaube ich auch klar. Und dass es nicht immer auch zwischenmenschlich passt, zwischen den handelnden Personen, Trainer und Umfeld und so weiter und so fort und Spieler. Das kommt dann halt vor. Deswegen ist es einfach so, dass ich Sandhausen überhaupt nicht vermisse. Andere Vereine schon. Da nehme ich schon schön an die Zeit zurück.
Bist du eher ein Kopfmensch oder eher ein Bauchmensch?
Kommt drauf an, um welchen Bereich es geht. Kommt drauf an. Ja. Also wenn du, da musst du mich jetzt fragen, worum es geht.
Ja, also so bei der Vereinswahl wirkte das jetzt eher wie Kopfmensch, würde ich sagen. Also.
Gut, ich muss sagen, das war das erste Mal, dass ich eine Entscheidung auch getroffen habe, die nicht nur auf meinem Gefühl getroffen wurde. Wie gesagt, meine Frau war damals schwanger. Und wollte nicht unbedingt ins Ausland gehen. Und ich wollte halt auch dabei sein, Schwangerschaft und Kind bekommen und so weiter und so fort. Mhm. Und ja, deswegen kamen einige Sachen zusammen. Aber ansonsten höre ich gerne auf mein Bauchgefühl. Dort hatte ich ein schlechtes Bauchgefühl und es hat sich bewahrheitet.
Ja, aber deswegen frage ich, das wirkte so, als hätte dein Bauch Nein geschrien und es andere Gründe gab.
Auf jeden Fall. Das muss man schon ganz klar sagen. Und danach habe ich dann auch die Entscheidung wieder anders getroffen.
Hm. Ja. Warum wolltest du gerne ins Ausland?
Gut, ich möchte jetzt kein politisches Thema aufmachen. das war meine Bundesliga-Saison, das war nach Corona oder es war während Corona. Und es gab einige Sachen, die mir nicht so gefallen haben. Ich habe währenddessen auch noch für die Nationalmannschaft spielen dürfen. Von daher habe ich auch ein bisschen noch andere Länder gesehen, wie gewisse Sachen gehandhabt werden und so weiter und so fort. Und ich hatte aber auch, es war ja für mich klar, ich habe in der Bundesliga 14, 15 Spiele gemacht. Davon 3 von Anfang an oder so. Ich habe keine gute Bundesliga-Saison gespielt. Von daher war auch klar, dass ich nicht in der Bundesliga bleiben werde, sondern dass es dann Richtung zweite Liga geht oder ins Ausland. Und zweite Liga habe ich jetzt auch, ich hatte zu dem Zeitpunkt ja schon ein paar Zweitligaspiele gemacht und hatte jetzt nicht so dieses, ja, ich möchte jetzt unbedingt in der zweiten Liga spielen, sondern hatte auch Lust auf was Neues. Auch aufgrund der Nationalmannschaft hast du ja auch schon ein bisschen mit Teamkollegen. Du hast ein Gefühl fürs Ausland und hast auch ein bisschen Neugierde. Und da hatte ich eigentlich Lust auf ein bisschen was Exotischeres. Von daher, das war so ein bisschen der Grund dafür.
Für alle, die sich wundern, für welche Nationalmannschaft? Es war Benin, richtig?
Benin, ja.
Genau, Benin. Ganz kleines Land in Westafrika. Da kommt mein Vater her und da bin ich 2018, das war in der Zeit, Rostocker Zeit, bin ich da zu der Nationalmannschaft berufen worden. Und ja, aber da habe ich auch aufgehört mittlerweile.
Ja. Aber trotzdem 24 Spiele, 4 Tore habe ich gesehen. Ist so ordentlich.
Ja, Assists habe ich mehr. Bei der Nationalmannschaft habe ich mehr Assists gemacht. Da hatte ich was Assists angeht, habe ich glaube ich eine ganz gute Quote. Aber ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Assists ich habe. Aber ja.
Fangen wir nochmal ein bisschen weiter vorne an. Du kommst ja aus der Jugend von VfL Bochum. Wie war denn da so dein Werdegang? Wer war so der entscheidende Faktor, dass du da irgendwie den Schritt Richtung bezahlten Fußball fassen konntest? Ne? Ich habe vorhin zum Beispiel, deswegen komme ich da jetzt gerade drauf, auch noch ein Video gesehen, dass du ganz früh schon eigentlich ziemlich schlimme Knieverletzungen hattest. Hast dann den Weg in Bochum aber trotzdem geschafft. Hattest du da so einen speziellen Förderer und wie verlief dein Weg in Bochum so?
Ich bin ja sehr jung schon zum VfL gegangen, mit 7. Mit 7 bin ich zum VfL gegangen und habe ja die ganzen Jugendmannschaften durchgespielt. War auch schon in jungen Jahren dann Westfalen-Auswahl und so weiter. Da. Also ich war kein schlechter Jugendspieler, sagen wir es mal so. Und dann ging das ja schon in der Ende B-Jugend ging das schon los mit meinem Knie, dass mir da im Spiel einer reingetreten hat und dann fing das schon an, das Knie zu zwicken. Und ja, während der A-Jugendsaison war dann bei der U18-Nationalmannschaft beim Lehrgang, hat mir dann das, ja, war dann Diagnose Kreuzbandriss. Da ist das Knie einmal durchgeschlagen beim Fußballtennisspielen. Es war Abschlusstraining, aber schon klar, dass ich zur Israel-Reise mitfliegen durfte. Die wäre, glaube ich, eine Woche, 10 Tage danach gewesen. Das war schon klar. Und dabei stand eigentlich nur noch in Duisburg-Wedau das Abschlusstraining an, wo wir ein bisschen Fußballtennis gespielt haben. Und ich bin halt rückwärts in ein Loch getreten. Und dann hat es mir halt das Knie durchgehauen. Und das war aber mein Glück, muss ich auch ehrlich sagen, dass es da passiert ist, weil ich dadurch das ja, ärztliche Netzwerk vom DFB zur Verfügung hatte. Also die Ärztin hat sich da extrem drum gekümmert und ich bin da direkt in der Nacht nach Straubingen gefahren worden oder gefahren mit meiner Mutter damals und wurde dann vom Dr. Eichhorn operiert. Einer der besten Operateure Deutschlands, was Knie angeht, der nichts anderes macht. Und das war im Endeffekt auch mein Glück, ne? Das ist ja auch so eine Sache, wo und wie wirst du operiert. Weil da kann natürlich auch einiges falsch laufen. Und ja, in Bezug auf Bochum, wer waren da so meine Förderer? Also ich sag, eigentlich haben mich im Verein alle gefördert im Jugendbereich. Egal, ob das damals Jugendleiter war, ob das oder ob das die Trainer waren, da wurde ich eigentlich sehr, sehr gut unterstützt und gefördert. Richtung Profibereich war es dann mein späterer Berater, Jens Klaas. Der war Co-Trainer damals in der U19 und Darius Wosch auf jeden Fall. Und dazu kommt auf jeden Fall noch Fanny Heinemann. Während der A-Jugend habe ich schon mit der Schule aufgehört. Und er hat mich da auf jeden Fall auch an die Hand genommen. Hat dafür gesorgt, dass ich im Fanshop arbeite. Er hat gesagt, du musst auch mal wissen, wie es ist, normal sein Geld zu verdienen. Und dann mehrmals die Woche musste ich im Fanshop arbeiten, im Lager. Hab da sehr viel Spaß gehabt. Und ja, die würde ich so im Nachhinein auf jeden Fall sagen, dass im Bereich Richtung Senior und Richtung Profifußball, wobei ich ja nicht in Bochum Profi geworden bin am Ende, aber dass die mir da schon mich gut unterstützt haben.
Hast du das je bereut, mit der Schule aufgehört zu haben?
Nein. Auf gar keinen Fall. Also ich habe, ich war schon in jungen Jahren extremer Dickkopf. Mittlerweile ist das hat sich ein bisschen gelegt. Aber für mich war klar, was ich will. Und ich habe mir halt geschworen, dass ich nicht wie viele andere irgendwann im Café sitzen möchte und jungen Spielern erzählen, wie gut ich war. Und dann kam die eine Verletzung und dies und das und dann kam Party und alles Mögliche, was für Geschichten man da hört. Und aus den Gründen sind sie nicht Profi geworden. Und ich habe mir halt geschworen, dass ich in dem Bereich alles geben werde, um Profi zu werden. Und ein normales Leben werde ich so oder so führen können. Also so habe ich halt in jungen Jahren gedacht. Also für mich war es nichts Besonderes und nichts Erstrebenswertes. Ein normales Leben, ich möchte das nicht abwerten, aber ein normales Leben zu führen und nicht meinen Traum zu verwirklichen. Und deswegen war das für mich ganz klar und ist ja auch im Endeffekt genauso gekommen, wie alle gesagt haben, was Schlimmes passieren kann, dass man es bereuen wird. Das habe ich alles mitgenommen und bin trotzdem Profi geworden. Deswegen sage ich, da habe ich mich schon, im Nachhinein sage ich auch, wenn ich jetzt junge Spieler sehe und mich in dem jungen Alter wie verkopft und verbissen und was für eine Einstellung ich damals schon hatte, bin ich da schon Hut ab. Also sehe ich wenig junge Spieler, die da so einen klaren Kopf haben und das dann auch so durchziehen.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja, also ich kann mir vorstellen, dass vielleicht diese Einstellung bei dem einen oder anderen heute, wobei auch damals jetzt wahrscheinlich Menschen, auch junge Spieler gegeben, die nicht diese Einstellung mitgebracht haben, kann ich mir vorstellen.
100%. Ich glaube aber sogar, dass das heute schon eher vertreten ist, ne, dadurch, dass es zugänglicher geworden ist, solche Gedanken überhaupt zu fassen, ne, so Thema Mentaltraining und so, das haben wir hier ganz oft schon behandelt. Ich glaube, das ist ein Riesenfaktor. Und auch einfach Sportler oder vielleicht auch gescheiterte Karrieren, die darüber publik machen, wie es dann auch anders laufen kann. Ich glaube, diesen Zugang hatte man früher durch, also die nicht vorhandenen sozialen Netzwerke einfach nicht so stark, wie es heute ist. Ich glaube, dass das schon nochmal einen Teil dazu beitragen kann, dass viele mehr motiviert sind oder mehr sich einen klaren Kopf fassen, in die Richtung irgendwie zu gehen. Deswegen finde ich das sehr, sehr gut, wie du das gerade beschrieben hast, Sebio.
Ja, aber war auch nicht einfach. Also man muss auch dazu sagen, meine Eltern sind sehr akademisch forciert gewesen, sagen wir es mal so, was Schulbildung angeht, von meinem Vater auch sehr, er hat uns da sehr, sehr, wie drücke ich das aus, ohne das negativ, für ihn war Schulbildung extrem wichtig, sagen wir es mal so. Und ich war schon immer, ich war immer ein relativ schlechter Schüler, also ich war nicht blöd, aber ich hatte einfach keine Lust drauf. Und von daher hatte ich ab der 5. Klasse, ich musste dann aufs Gymnasium, ich musste mit Latein die 5. Klasse beginnen, direkt mit 2, 3 Fremdsprachen. Es war schon so, also meinen Eltern war das extrem wichtig. Und von daher war das auch immer so ein kleiner Konfliktpunkt zwischen mir und meinem Vater. Und ich habe schon in jungen Jahren halt gesagt, ey, dass ich werde das nicht brauchen. Auf was ich auf gar keinen Fall gut heiße. Also ich werde das bei meinen Kindern auf keinen Fall dulden. Ne? Aber wie nur zum Thema, wie verkopft ich da war, schon als relativ junger Bursche. Ich bin mit 5 eingeschult worden, war mit 9 in der 5. Klasse und habe dann mit 10 mal Vater gesagt, ich werde das nicht brauchen. Und seitdem war mein Vater zum Beispiel bei keinem Fußballspiel von mir. So. Ja.
Oh, okay.
Und jetzt das nächste Mal, dass er dann beim Spiel war, glaube ich, Aufstiegsspiel, dritte Liga, Aufstieg in die 2. Bundesliga in Köln. Da war mein Vater das erste Mal dann wieder beim Fußballspiel von mir. Aber ich war, wie gesagt, so klar, was meine Entscheidung angeht, dass ich da auch mir von niemandem was sagen lassen. So, das war halt meine Art, schon in jungen Jahren.
Finde ich ziemlich krass in dem Alter, schon so eine klare Perspektive zu haben. Ich glaube, das ist wirklich ein Punkt, den die wenigsten haben, weil du in dem Alter also das selten hast, dass man so klar ist. Aber hat das was gemacht zum Beispiel, dass dein Vater deine Spiele nicht mehr gucken gekommen ist, sondern erst so spät wieder gucken gekommen ist?
Nee, für mich nicht. Aber ich bin da relativ, relativ unterkühlt, was so gewisse Sachen angeht. Sagen wir es mal so.
Ich hätte gedacht, dass das einen auch so nochmal einen extra Motivationsschub geben kann, also so wäre ich zumindest gewesen, ne? So nach dem Motto, dann erst
also
recht.
Das, ich habe mich mit dem Thema schon viel auseinandergesetzt, ob das so ist, aber für mich überhaupt nicht. Also für mich ging es eigentlich schon von klein auf nur um meinen Traum. Also alles andere war für mich komplett irrelevant. Ob da irgendwelche anderen Personen mit reingespielt haben, das hatte ich überhaupt nicht. Also gar nicht. Ich hatte auch ein paar Konflikte mit Trainern zum Beispiel später. Da war dann auch nicht so, dass ich dem beweisen wollte, von wegen, ja, ihr habt euch geirrt und ich bin Profi geworden, sondern es ging von klein auf immer nur darum, ich habe mir gesagt, ich werde Profi, also muss ich es mir auch beweisen. Und dann habe ich zum Beispiel gesagt, ich habe mit der Schule aufgehört, habe mir aber dann auch auferlegt, okay, das bedeutet, du musst 2-mal am Tag trainieren. So, ganz, also relativ simpel.
Ja, Einstellung, von der sich einige, glaube ich, eine Scheibe abneigen könnten.
Gibt es eigentlich was du neben, also du hast vorhin gesagt, du hast viel zu tun. Was machst du denn neben dem Fußball? Und Familie und Hunden?
Ich habe ein Unternehmen gegründet mit einem Freund. Also die Idee kam auch bevor ich Profi geworden bin.
Ja, warte, ich hake ganz kurz ein, bevor du Profi geworden bist, nämlich, da wollte ich gerade dann die Brücke zuschlagen. Dann kam nämlich Rot-Weiß Essen nach Bochum. Noch vor dem eigentlichen Profi werden, auch wenn er schon auf einem sehr professionellen Level ist. Und dann gab es einen kleinen Vorfall, der, glaube ich, auch so ein bisschen damit dazu geführt hat, zu dem, was du heute irgendwo auch machst, zumindest ein Teil davon.
Ja, ein Teil. Also erstmal muss man ja sagen, Stadioneröffnung Rot-Weiß Essen vor dem neuen Stadion, da habe ich mir ja nochmal das andere Knie zerschossen. Da war ich dann ja auch nochmal komplett 13 Monate raus. Da habe ich mir das Innenband gerissen, Kreuzband gerissen, Knorpelschaden, Beine, Menisken durchgerissen. Also das ist ein Holzknie, sagen wir es mal so. Und da war ich dann nochmal komplett ein Jahr raus. Von daher war ich da dann auch schon 22 zu dem Zeitpunkt und habe immer noch in der Regionalliga rumgedümpelt. Das war halt anders als geplant. Mit 16, als ich gesagt habe, ich höre mit der Schule auf und ich werde Fußballprofi und ich spiele bald in der Champions League. Von daher kamen dann genau die Sachen, wovor alle dann einen warnen und sagen, hey, was ist, wenn du dich verletzt? Was ist, wenn dieses und jenes passiert? Das habe ich dann halt genau mitgenommen, direkt im Doppelpack, sage ich mal. Und danach kam eigentlich ja mit so die schlimmste Sache meiner Karriere. Von daher, deswegen sage ich auch immer, ich habe alles mitgenommen, was man mitnehmen kann und mehr. habe ich durch verunreinigte Nahrungsergänzungsmittel, das war damals im Winter, im Dezember in Lotte, hatten wir ein Spiel und ich habe Multivitamintabletten genommen. Die waren im Endeffekt verunreinigt. Und ich hatte in dem Spiel eine Dopingkontrolle. War damals auch relativ häufig in der Regionalliga. Ich wurde echt oft kontrolliert. Ich wurde auch schon in der A-Jugend kontrolliert. Also ich wurde echt oft kontrolliert über meine Karriere. Und die waren am Ende verunreinigt. Da war ein Stoff drin, Methylhexanamin. Den Stoff werde ich auch niemals vergessen. Auf der Dopingliste steht. Aber ist nicht leistungssteigernd bewiesen. Also ist jetzt kein Testosteron oder irgendwie sowas. Aber steht halt auf der Dopingliste, wie so viele Stoffe, Vitamin plus C oder diese ganzen, wie heißt denn das nochmal? Aspirin plus C darf man ja zum Beispiel auch. Es gibt ja einige Sachen, die man als Profisportler nicht im Körper intus haben darf während des Spiels. Und dadurch bin ich dann im Endeffekt positiv getestet worden. Wir konnten das alles auch ganz klar beweisen, wie das in meinen Körper gekommen ist und aus welchen Gründen. Aber ich wurde am Ende für 6 Monate gesperrt. Und das war so mit eigentlich, also neben den Verletzungen war das eigentlich so der schlimmste Punkt in meiner Karriere. Weil ich war dann halt schon relativ alt. Ne? Die Saison war sehr gut. Wir waren zu dem Zeitpunkt Herbstmeister. Komplett ins Spielen gekommen. Und hab gedacht, okay, jetzt dieses Jahr schaffe ich es raus aus der Regionalliga in den Profifußball und hatte auch schon ein paar Angebote aus der dritten und zweiten Liga, also Interessenten, sagen wir nicht Angebote, Interessenten. Und ja, so war es dann halt. Im Winterurlaub habe ich einen Anruf bekommen vom sportlichen Leiter. Ich war mir sicher, das wird jetzt das erste Angebot sein, was jetzt konkret wird. War leider komplett das komplette Gegenteil. Da wurde mir dann halt gesagt, dass ich positiv getestet wurde. Und es war halt ein Punkt, bei einer Verletzung weißt du, okay, ich gehe zu einem Operateur, es muss operiert werden, du hast einen Reha-Prozess, also alles ist relativ klar. Aber zu dem Zeitpunkt war halt, was machst du jetzt? Das ist ja, da kann dir auch keiner helfen. Du kannst mit so vielen Leuten sprechen, den Vorfall hast du nicht regelmäßig. Von daher war dann erstmal so die Frage, okay, ich war da 21 zu dem Zeitpunkt, hatte keinen festen Berater, also auch keinen, der sich darum jetzt komplett kümmert, was das ganze Rechtliche angeht. Dann musst du erstmal einen Anwalt finden, der das Thema sich um das Thema kümmern kann. Du musst erstmal auch den Stoff finden oder das Präparat finden, wie das in deinen Körper gekommen ist, weil das ist ja das Wichtigste, dass du das deklarieren kannst, um das da auch dich zu verteidigen. Und das haben wir relativ gut gemanagt, mich zum Glück...
Also mal ganz konkret, hast du die Tabletten zu Hause noch gehabt und hat's die Vermutung, dass die es sind und dann habt ihr die analysieren lassen?
Ich hatte alles zu Hause. Klar, das war ja 3 Wochen nach dem Spiel. Also von daher waren die Tabletten noch da. Wir haben alle Präparate, die ich zu Hause hatte. Ich hatte damals Kreatin, Eiweißpulver, Multivitamintabletten. Hatte ich zu Hause, die haben wir dann nochmal gekauft mit der gleichen Chargennummer und haben das nach Köln ins Labor geschickt und dann wurde das alles nochmal kontrolliert und da wurde dann ganz klar gesagt, in dem Präparat ist der Stoff. Es war ein Multivitamin.
Der war nicht ausgewiesen auf der
Verpackung. War nicht ausgewiesen. Okay. Und die Tabletten kamen aus Holland und die standen sogar, da stand sogar als Doping getestet drauf, also dopingfrei getestet. Aber im Endeffekt wurde ich dann für 6 Monate wurde ich gesperrt. Von daher war die Saison auch wieder hinfällig. Und ich bin dann schon in dem Jahr 23 geworden. Ne? Von daher war es dann auch schon so ein Punkt, wo man dann sagt, okay, schaffst du es echt noch im Profibereich? Ist mittlerweile, was alles passiert ist, sehr, sehr unwahrscheinlich und sehr, sehr schwierig. Und das
war
so.
Wie ist das vor allem so mental? Also was geht dir so durch den Kopf, wenn du einen Anruf bekommst und du bekommst zu hören, Sebi, deine Dopingprobe ist positiv. Also was macht das auch mit dem Kopf, ne?
Ich weiß noch genau, ich war am Bahnhof in München. Ich habe damals einen Teamkollegen in München besucht. Max Dombrovka, auch immer noch ein enger Freund von mir. Wir haben zusammen in Essen gespielt, auf der rechten Seite. Und ich hatte, glaube ich, 5-6 Stunden Zugfahrt zurück mit meiner Frau nach Bochum. Und ich habe nichts anderes gemacht als gegoogelt. Also 1 Million Fragezeichen und keine Antworten. Also das war mental für mich der schlimmste Zeitpunkt in meiner Karriere. Also im MRT zu liegen und sich zu denken, okay, das Knie ist kaputt, war das eine, aber das war so, okay, was macht das mit meiner Karriere, mit meinem Ruf vor allem? Ne?
Ich würde sagen, sowas hängt ja auch nach. Ne? Also du bist ja dann, so da steht ja dann nicht, Sibi Osuko, der Mann, der durch einen, der ungewollt Doping genommen hat, genau. Sondern da steht ja dann im Zweifelsfall der Doping-Sünder. Ne? Da steht ja nicht genau. Die Geschichte hinter, sondern da steht ja nur das Label drauf. Ne?
Ja. Und dann war halt auch noch das Thema normalerweise, also ich hatte das auch mit dem Anwalt besprochen, es gibt ja einige Dopingfälle, die schon mal passieren und die gelangen nicht sofort an die Öffentlichkeit. Mein Fall ist einen Tag später direkt an die Öffentlichkeit gegangen. Und das war, bevor irgendwas passieren konnte, ist das an die Öffentlichkeit gegangen. Das war aufgrund, glaube ich, von den Verantwortlichen in Lotte. Und dann ist es halt wie eine Bombe. Das geht dann natürlich rum. Vor allem sowas passiert ja nicht alle Tage. Rot-Weiß Essen ist ein recht großer Verein, was die Presse angeht in NRW bei uns. Da wird ja sehr viel berichtet. Und von daher war das schon nicht schön. War eine sehr, sehr schwierige Zeit. War auch eine sehr schwierige Zeit, was zum Beispiel, dann können wir wieder auf meinen Vater zurückkommen. Mein Vater ist Biologe, ist Diplom-Biologe und der ist halt relativ alte Schule, hat immer relativ wenig von Nahrungsergänzungsmitteln gehalten und der hat mir immer gesagt, du brauchst so einen Quatsch nicht, guck dir die ganzen hier, du hast afrikanische Gene, ist halt, der ist da ein bisschen anders gestrickt. Und ja, mit dem Fall und die ganze auch Vorgeschichte mit Schule, mit der Schule und das jetzt zusammen, war keine einfache und schöne Situation, aber auch das habe ich irgendwie am Ende gemanagt bekommen. Ja.
Wie ist euer Verhältnis heute?
Zwischen mir und meinem Vater?
Ja.
Also ich würde nicht sagen schlecht. Wir haben kein inniges Verhältnis. Also es ist nicht so, dass wir sehr oft telefonieren. Aber ich glaube, das ist auch eher dem geschuldet, dass wir beide sehr auf eine gewisse Art und Weise sehr kühle Personen sind, die jetzt nicht unbedingt immer an die anderen denken und die anrufen. Also ich habe jetzt meinen engen Kreis, wo ich mich sehr, sehr drum sorge. Da sind wir beide so ein bisschen auch so Typen, die ihr eigenes Ding machen und jetzt dann nicht jetzt auf männlicher Ebene sehr, sehr herzlich zueinander sind. Aber wir haben trotzdem, wenn wir uns sehen, ein sehr gutes Verhältnis. Also keineswegs schlecht. Also das braucht man jetzt nicht falsch verstehen. Auf jeden Fall.
Das ist schön. Jetzt hast du aber die Frage nicht beantwortet, was du denn für ein Unternehmen hast.
Ja, okay. Ja.
Ich nehme mal an, einzelne Nahrungsergänzungsmittel.
Was sind, genau. Also ich habe aufgrund der Verletzung habe ich mir damals mich ja sehr mit dem Trainingsthema beschäftigen müssen. Mhm. Und mir hat es da ein bisschen gefehlt. Klar, heutzutage ist es nochmal anders. Früher hast du ja nicht so leicht im Internet und auf Social Media Trainingspläne bekommen. Und da hast du eher so diese ganze Fitness- und Bodybuilding-Bereiche hast du dir da aneignen können im Internet oder allgemein, aber nicht fußballbezogenes Athletiktraining, Krafttraining, Prävention, was dir auf dem Spielfeld auch wirklich was hilft, was bringt. Und da haben wir uns dann damit beschäftigt, eine App zu entwickeln, die das Ganze abdeckt. Und ja, das ist dann mit der Zeit auch relativ umfangreich geworden, dass wir da eigentlich alle Bausteine, die ich und mein Partner Stefan Grummel hat auch Fußball gespielt, früher auch beim VfL Bochum, auch bei Rot-Weiß Essen, dass wir da relativ viele Themen mit in die App eingebracht haben. Also das ganze Thema Mentaltraining, Ernährungspläne, also Rezepte, den Supplement-Bereich, Mobility, also Prävention, Sprinttraining, Krafttraining. Also wir haben da ein relativ großes Paket geschnürt, was du dann in einer App nutzen kannst und da Trainingspläne findest. Und aufgrund der Thematik, dass ich halt als junger Sportler mir erhofft hätte, auch im Supplement-Bereich einen direkten Zugang zu haben und wir die App so günstig wie möglich machen wollten, haben uns überlegt, ja okay, wie kriegen wir das denn hin? Und dann haben wir am Anfang Partner gehabt mit Supplement-Herstellern, aus Ergänzungsmittelherstellern, die Kunden dann günstiger bekommen über uns, wenn du dann die App benutzt. Und mittlerweile ist es halt so, dass durch die Kontakte, die ich da hatte, haben wir eine eigene Supplement-Linie auch. Also dass wir komplett eigene Produkte haben in dem Bereich und die beiden Sachen, so dieses ganze Produktentwicklung, App-Entwicklung, IT-Managen und so weiter und so fort, das ist halt alles, das läuft halt alles über mich und das sind halt alles meine Ideen, die da verwirklicht werden aus dem Ausland mit einem Team, was ich dann halt zu managen habe und zu koordinieren habe. Von daher ist da auch dann ein bisschen was zu tun. Also wir haben jetzt 21 Uhr und ich bin jetzt, wie gesagt, vom letzten Call, was das angeht, an meinem freien Tag. Heute bin ich jetzt bei euch hier im Podcast gelandet. Also da ist schon ein bisschen was zu organisieren.
Ja, vielen Dank dafür. Aber du darfst auch sagen, wie die App heißt. Also noch darfst du was sagen. Noch sagt unser Sponsor, das ist in Ordnung.
Overtime. Das ist die Overtime-App und Overtime Nutrition sind unsere Supplements. ist halt okay. Overtime, dieses Thema Nachspielzeit, über so aus dem Basketball ja auch so diese Verlängerung, aber anders geschrieben mit OVA statt ER. Und das ist das, was wir, oder was ich während meiner Karriere dann halt so aufgebaut habe.
Mhm. Was schön stramm ist, ja, sagst du, Jesko.
Pass auf, ich bin ja jetzt unter uns dreien der absolute Hobbysportler, ja. Also ich versuche mich fit zu halten. Ich nehme auch Supplements tatsächlich. Ich habe mir angewöhnt, abends immer Magnesium und Zink zu nehmen.
Super.
Klingt jetzt komisch, aber seitdem ich das nehme, bin ich nicht mehr krank. Und das sind jetzt fast 2 Jahre.
Kurzer Einwand dazu, du hast mir das mal empfohlen, seitdem bin ich auch nicht mehr krank.
Ist wirklich, also ich, aber wenn du so einem Menschen wie mir, also ich gehe 2-mal in der Woche zum Sport, versuche aber insgesamt so 3-4-mal die Woche Sport zu machen. Wenn ich ein Supplement nehmen sollte, welches würdest du empfehlen?
Das ist sehr witzig, dass du genau das jetzt fragst, weil das war jetzt in den letzten 3 Jahren unsere, oder mein größtes Projekt eigentlich.
Ah, weil es war nicht abgesprochen, das kann ich sagen.
Und da müsste ich jetzt auch wieder ausholen. Also das, ich habe auch keine Lust, der Podcast könnte jetzt 4 Stunden lang werden. aber ich habe im Jahr 2019 durch meinen Berater habe ich jemanden kennengelernt, einen Professor, der sich mit dem Thema Mikronährstoffen auseinandersetzt. Und da geht es halt um das ganze Thema Vitamine, Mineralstoffe, Mineralstoffe, Aminosäuren und wie das auf den Körper wirkt und was für Prozesse das im Körper vorantreibt und normale Prozesse. Und dass dass die meisten Menschen halt heutzutage aufgrund der Ernährung knapp 80% haben Nährstoffmangel. Und daraus resultieren dann Probleme jeglicher Form. Ne? Bei jedem natürlich anders. Ist ja immer die Frage, wo und wie der Mangel ist. Und da ist natürlich mit Magnesium und Zink, was du da jetzt machst, ist auf jeden Fall schon gut. Besser als was die meisten machen, die halt gar nichts machen. Und dass man halt das Problem hat mit der modernen Ernährung, sehr viel ist fertig, schon abgepackt, sehr viele Nebenstoffe mit drin und auch die normalen Lebensmittel sind relativ überzüchtet, das heißt, es sind weniger Nährstoffe drin, als sie in der Urform eigentlich beinhaltet hätten.
Und ich glaube, Heidelbeeren sind ja mal so ein Beispiel, ne, dass so Kulturheidelbeeren eigentlich nichts mehr drin haben, was sie gut machen.
Der Apfel ist auch ein Riesenthema. Der moderne Apfel ist riesig, rot, süß und der Urapfel ist halt relativ klein, ist sauer und dann sagt man halt, ein Apple a day keeps the doctor away. Heutzutage nimmst du 2 Äpfel, hast du schon fast zu viel Zucker im Blut. Und dieses Mikronährstoffthema war für mich sehr spannend, weil ich damit halt auch meine Verletzung sehr, sehr, sehr gut hinbekommen habe, was die Probleme während der Saison angeht. Und es war sehr, sehr kostspielig. Also die Analysen und die Präparate, die kamen aus der Schweiz, die waren sehr, sehr kostspielig, haben aber sehr viel gebracht. Und deswegen haben wir uns in den letzten 3 Jahren damit beschäftigt, ein sehr hochwertiges Mikronährstoffkomplex auf den Markt zu bringen, was bezahlbar ist und die wichtigen Stoffe in einer gerechten Dosierung auch beinhaltet. Weil die modernen Multivitaminpräparate sind so gering dosiert, dass der Effekt ausbleibt.
Und oder verunreinigt.
Oder verunreinigt, ja, das gibt's auch. Habe ich auch immer gehört. Und das ist jetzt so aktuell auch unser absolutes Hero-Produkt, womit wir unfassbare Ergebnisse gerade erzielen. Da haben wir über 55 oder knapp über 55 Inhaltsstoffe in einer hochwertigen Dosierung und auch in einem höheren Volumen. Und dann nimmt man einen Löffel am Tag und ist immer relativ spannend, weil wir das oft mit Blutanalysen vorher und nachher gegenhalten, wie sich da die Blutwerte verbessern. Und da redet man aber nicht nur von 1-2 Stoffen, sondern in der Regel ist das eine Synergie, also wie die ganzen Stoffe miteinander funktionieren und harmonieren. Das ist halt ein sehr komplexes und sehr, sehr interessantes Thema.
Ja, ich merke schon.
Da kann man auch sehr viele Sachen jetzt, die sollst du nicht zusammennehmen, sollst du einzeln nehmen. Dann ist wieder die Frage, wie kriegst du das in den Alltag integriert? Um die Uhrzeit das. Und wir haben dann halt gesagt, okay, wie funktioniert das und wie kriegen wir das alles zusammen? Und haben trotzdem einen sehr einfache Handhabe, aber ein sehr, sehr hochwertiges Ergebnis für den Endkunden. Und das war jetzt so das größte Projekt von uns im Supplement-Bereich in den letzten 2 Jahren. Und wenn du jetzt fragst, das eine, dann sage ich dir, das ist das eine. Also da lehne ich mich schon mal aus dem Fenster.
Das eine, wo ganz viel dran ist.
Genau. Da haben wir sehr viel Marktrecherche auch betrieben. Also das ist ein sehr, sehr wichtiger und sehr interessanter Punkt von heutzutage, wo die Menschen sich immer mehr mit dem Thema Gesundheit und auch Supplements nicht für Sport, auf Sport bezogen und leistungsbezogen, sondern allgemein sich sehr viel damit beschäftigen. Ist schon ein sehr interessantes Thema.
Und das machst du alles neben dem Fußballprofi-Dasein, ne? Also wir haben den Karriereweg angeschnitten, dann kam nach Rot-Weiß Essen kamen noch Stationen, da kamen dann die ersten richtigen Profi-Stationen. Und dann irgendwann mit Bielefeld sogar aus der zweiten Liga in die Bundesliga aufgestiegen. Wenn ich mich recht erinnere, und das ist nicht recherchiert, erster Spieltag mit Arminia Bielefeld hast du sogar getroffen?
Ja, erstes und einziges Bundesliga-Tor in der Bundesliga. Ja. Das ist in Frankfurt 1-0 geschossen, wir haben 1-1 gespielt. Ja, das Tor kann ich nicht vergessen. Ich habe das ist mein einziges Bundesliga-Tor. Erstes Spiel, erstes Tor und letztes Tor. Ja.
Wer war Trainer?
Uwe Neuhaus. Nee.
Bitte.
Uwe Neuhaus. Ja, Barmer kam danach, damit haben wir den Klassenerhalt geschafft. Ja. Aber Uwe Neuhaus hat mit uns den Aufstieg und den Anfang in der Bundesliga gemacht. Ja.
Ich weiß, wie ich noch vom Fernseher saß und es gesehen habe, es gefeiert habe. Ja, und das alles hast du, also du hast parallel eine sportliche Karriere aufgebaut, eine berufliche Karriere aufgebaut. Wie macht man das? Also so extrem ja, also im Profisport drin sein.
Das Berufliche, da muss ich ehrlich sagen, das Berufliche ist gewachsen. Also das war eher so eine Idee von zwei Verrückten, wo wir dann einfach gesagt haben, ja, lass uns das mal angehen. Und haben am Anfang das wirklich sehr, sehr nebenbei gemacht, haben dann angefangen mit Agenturen zu arbeiten auf relativ geringem Budget. Und dann ist es immer ernster geworden. Aber dann haben wir auch gemerkt, man muss sich auch viel mehr einbringen und nicht nur eine Idee haben und das einer Agentur übergeben, wenn man will, dass da was Vernünftiges bei rauskommt. Von daher ist das jetzt die letzten 3-4 Jahre bin ich da viel, viel mehr drin als am Anfang. Also während der Zeit, wo es auf meinem Top-Level war in der Bundesliga und so, da war das sehr, sehr wenig. Da hatte ich immer wieder mal Meetings und habe das Agenturen übergeben und die haben sich drum gekümmert. Es hat aber auch überhaupt nicht funktioniert, muss man auch ehrlich sagen. Also da muss man schon ein bisschen mehr Arbeit rein und und eigenes Input reinstecken, damit so Projekte dann auch wirklich funktionieren und auch wirtschaftlich das sinnvoll gestaltet werden. Und jetzt die letzten Jahre habe ich dann angefangen, mich selber als Head darum zu kümmern und das Team aufzubauen und das alles weg von Agenturen intern zu gestalten. Und seitdem ist es halt auch sehr, sehr umfangreich geworden. Aber auch in der Türkei auf jeden Fall für mich machbar, weil ich das schon so strukturiert habe, dass es sehr maximal effizient ist, weil es halt so sein muss, weil ich halt nicht die Zeit habe. Ne? Das muss man schon sagen.
Ja, nicht schlecht. Trotzdem alles neben der Karriere, ne? Ob es dann sich langsam aufgebaut hat oder nicht. Ich glaube, da hast du einigen Leuten was voraus oder einigen Fußballern, ohne Menschen nahe zu treten zu wollen, meine Güte, dass du da einigen was voraus hast und definitiv schon mehr machst als andere neben dem Platz, sage ich mal. Oder auch gemacht hast.
Ja, aber ist auch hart. Also man muss schon sagen, ist schon. Wir haben heute meinen freien Tag. Ich habe, glaube ich, heute Morgen, wie gesagt, muss ich mich um meinen kleinen Sohn kümmern, der nicht in den Kindergarten gegangen ist. Und bin bis 21 Uhr am Machen gewesen. Ja.
Komm, wir wollen, dann quizzen wir jetzt.
Ja.
Jetzt ist ja 10 Uhr bei dir schon.
Also ich bin zeitlich überhaupt nicht eingespannt. Also lass uns die Themen abarbeiten, die spannend und interessant sind. Das muss sich ja schon lohnen. Also
wir müssen ja noch mal ein bisschen über das aktuelle Geschehen reden, weil wenn Edi Džeko zu Schalke wechselt, ja, und dann auch im ersten Spiel ein Tor schießt, das können wir nicht ignorieren. Ich war im Urlaub und ich habe den ganzen Prozess, weil ich natürlich auch den Kollegen sehr, sehr, sehr gut kenne, der das journalistisch begleitet hat und auch sehr früh wusste, dass das wohl in die Richtung geht.
Schöne Grüße, Dirk.
Ja, genau. ich finde das so, ich konnte das gar nicht glauben, dass Edin Džeko sich echt nochmal Schalke antut.
Ich habe es auch nicht erwartet. Ich habe es auch nicht erwartet. Teamkollege von mir ist sehr eng mit ihm und Džeko war ja bis vor kurzem noch in Istanbul. Deswegen habe ich das auch ein bisschen mehr mitbekommen, weil die auch sehr viel privat gemacht haben. Und ich hätte niemals gedacht, dass der das macht. Und vor allem, es ging ja auch sehr von ihm aus, ne? Dass er da so.
Ja, kommt, ne? Ja.
Und aber finde ich umso geiler von ihm als Typ, dass er sowas macht und dass er darauf Bock hat. Und
unnormal. Da sieht man halt auch, überragend.
Was für eine Liebe zum Fußball er hat, weil der könnte alles machen und müsste da gar nichts machen. Aber macht
der hätte nach Paris gehen können, ne? Also nicht zu PSG, aber zu Paris FC.
Ne? Und deswegen ist es schon.
Und Und wenn du Gelsenkirchen Paris vorziehst, dann muss das schon Liebe sein.
Ja, 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 das ist schon.
Ja, zwei Metro, zwei Weltmetropolen.
Richtig. Ja, und die Pottler wissen, wovon wir da reden. Aber ja. Auch diese Einstiegspressekonferenz, da hat er alles richtig gemacht, ne? Der setzt sich dahin und sagt einfach, ey, ich fand Schalke immer geil, ich hatte da jetzt nochmal richtig Bock drauf. So,
ja.
Da geht natürlich auch jedem Schalke-Fan so dermaßen das Herz auf. Ja, also wenn er schon sich hinsetzt und sagt, Glück auf, so, da machen ihm alle schon große Augen, aber er hat dann auch einfach auch so authentisch das rübergebracht. Der saß einfach nicht da, als hätte er jetzt. Ja, also ja, auch so, der hat jetzt nichts vom Zettel abgelesen, was die PR-Abteilung ihm hingelegt hat, sondern der saß da und war halt einfach sehr authentisch und sehr sympathisch. Und da kann ich vielleicht nochmal ganz kurz einen kleinen Einblick hinter die Kulissen geben. Der hat dann meinem Kollegen auch noch ein 1:1-Interview hinterher gegeben. Der hatte damit gar nicht gerechnet, dass das auch noch passiert und war dann so ein bisschen, musste sich dann noch aufbauen und Jacko hat immer gesagt, Berate, ganz ruhig. Ganz ruhig, ich habe Zeit, ich mache alles, ist überhaupt kein Problem. So und sowas hast du. Sonst hast du immer einen da stehen und sagt, ey, jetzt mach und hey, was soll das denn jetzt? Und jetzt mach doch mal und so. Nö, der stand da, der Weltstar Edin Dzeko stand da und hat gesagt, Brate, alles gut, ich habe Zeit, mach mal, in aller Ruhe. So und sowas ist halt, das ist halt mega, ne? Und dann kommt er auf dem Feld und kriegt irgendwie einen hohen Ball, nimmt den mit der Brust runter, dreht sich durch zwei Leute durch und schiebt den rein. So,
ja.
Aber der ist auch noch ein Anschlusstreffer. Ne? Also ist jetzt nicht so das Alter,
glaube
ich, was ich mitbekommen habe, wie der Fußball noch lebt, auch wie viel Fußball der guckt, wie viel er trainiert und wie gewissenhaft er noch arbeitet. Ich glaube, da steht er noch über sehr, sehr vielen.
Ja.
Und ganz weit.
Und der Dzeko Flock. Also wirklich die Zehen und der Name waren halt direkt nach ein paar Tagen auf Schalke ausverkauft, ne? Und das Heimtrikot irgendwie auch in den Größen S bis S, M und L komplett ausverkauft. Kriegst du im Onlineshop erstmal nicht mehr. Zum Glück trage ich XL, aber das ist schon, der bringt natürlich auch echt mit seiner ganzen Aura auch nochmal echt was mit, ne, in diesen Verein, der ja in den letzten Jahren echt gelitten hat, auch darunter, dass er einfach keine spannenden Spieler mehr so richtig hatte. Und jetzt kommt da Edin Dzeko und ist wirklich der belebt ja Schalke wieder gerade, ne, dass die auch wieder so einen gewissen Stolz haben. Also ich weiß noch, als Raul kam, war das so ähnlich. Ja? Da haben sie immer gesungen, keine Schale in der Hand, keine Kohle auf der Bank, scheißegal, wir haben Raul. So, das war der Schalker, das Schalker Lied zu der Zeit. Und das mit Dzeko. Und wenn du dann kommst, aber ich hätte auch, ehrlich, ich wette ja nicht mehr, aber ich hätte 100 Euro drauf gesetzt, dass wenn er kommt, dass der auch trifft. Das war irgendwie so, dass die Story, die musste einfach so passieren.
Ja.
Ratet, wer gewettet hat.
Ehrlich?
Man müsste meinen, wenn man den Podcast hier regelmäßig hört, dass ich ein Problem habe mit Spielen.
Und trinken. Ja.
Hab ich wirklich nicht.
kennt ihr dieses Meme von den beiden Jungs, die darauf wetten, ob an der Wettprobleme-Hotline eine Frau oder ein Mann sitzt? Ja. Die rufen dann da an und da sitzt dann eine Frau und einer so, yeah! Großartig. Ja, so schlimm ist es nicht, Sebastian.
Nee, so schlimm ist es nicht. Also ich sage auch, ich wollte den Zehner draufsetzen. Es wurde dann aber von Tipico gar nicht mehr angeboten, weil wenn du absehen kannst, dass Edin Dzeko nicht spielt, dann wird es auch nicht mehr angeboten. Aber ich hätte den Zehner sofort, ich hatte schon eingezahlt. Das war so klar, da hätte ich auch Haus und Hof draus verwettet.
Und wenn die Schalkers dann wirklich schaffen, das Spiel auch so zu gestalten, dass er in die Szene kommt, ne? Weil das wird ja deren Problem sein. Das Problem wird nicht sein, dass du Edin Dzeko hast, sondern das Problem von Schalke wird einfach sein, den Ball dahin zu bringen, wo Dzeko dann damit auch was anfangen kann. Ne?
Das habe ich auch gesagt.
Ja. Jetzt haben wir Edin Dzeko, wir quizzen gleich. Eine Frage eher noch so in Richtung Karriere, Sevio.
Mhm.
Du bist jetzt in der Türkei. Schon was länger, hast das da alles kennengelernt, drumherum. Jetzt sprechen wir gerade über Edin Dzeko, ne? Das sind nochmal irgendwie andere Hausnummern, aber wenn wir über späte Wechsel sprechen, wo siehst du dich denn noch in den nächsten Jahren? Wird es nochmal einen Wechsel geben? Wie sind so die Ambitionen, Ziele? Geht es nochmal in ein anderes Ausland oder vielleicht auch nochmal zurück nach Deutschland?
Zurück nach Deutschland würde ich ausschließen. Das ist sehr unwahrscheinlich. Fußballerisch auf jeden Fall. Aber Wechsel wird es wahrscheinlich, ja, wird es wahrscheinlich noch geben. Also wenn ich gesundheitlich jetzt nicht irgendwas Wildes passiert, dass ich sage, ich höre auf, dann gehe ich davon. Oder kann es sehr wahrscheinlich sein, dass es nochmal Wechsel gibt. Das ist einfach dem geschuldet, dass in der Türkei mit den Vereinen, vor allem in der zweiten Liga, da passiert sehr viel. Da weißt du nicht immer, wer wo wie noch im nächsten Jahr, zur nächsten Saison, wie wo welchen Job und welche Position bekleidet. Von daher sind hier Wechsel sehr, sehr oft, passieren hier sehr, sehr oft. Aber ich habe noch nächstes Jahr Vertrag. Also ich habe jetzt hier noch die Saison, also anderthalb Jahre knapp nach Vertrag. Aber ich plane nichts mehr. Das muss ich auch ehrlich sagen. Ich werde dieses Jahr 34 und ich plane da jetzt nicht mehr. Ich mache dann noch das und ich gehe noch dann dahin, weil am Ende da spielen so viele Sachen mit rein. Wie geht's mir gesundheitlich? Wie geht's der Familie? Wo möchte auch die Familie hin? Was macht Sinn für uns alle zusammen? Und da bin ich ja nicht mehr der junge Spieler, der nur für sich entscheidet und seine Karriere und seine Träume verwirklichen möchte, sondern dass ich da auch ein bisschen mehr zu entscheiden habe für andere Personen. Von daher kann ich dazu gar keine Aussage treffen, weil da sehr viel mit reinspielen wird.
Was war das, du hast es gerade angerissen, jetzt musst du es leider auch beantworten. Was war das Interessanteste oder Wildeste, was du bislang in der Türkei erlebt hast?
Boah, ich habe sehr viel erlebt. Also das ist dann die Frage, was ist wie wild? Also ich habe in 3 Jahren in der Türkei genauso viele Trainer schon gehabt wie in Deutschland in 10 Jahren. Das ist auf jeden Fall schon eine Sache. Dazu kommen noch
Sport. Hast du auch nie auf Schalke gespielt?
So. Also hier ist schon, was das angeht, ist schon russisch Roulette. Hier ist schon sehr viel los, aber auch so neben dem Fußball, hier ist alles sehr temperamentvoll. Ich habe schon mal ein Spiel gehabt, da haben wir tief im Südosten haben wir ein Spiel gehabt und da gab es keine Flieger mehr abends, die zurückfliegen und dann hat der Präsident Privatjets organisiert. Für die Mannschaften, dann haben wir verloren und dann sind wir mit dem Bus zurückgefahren.
Boah,
über Nacht.
Durch Anatolien, ey. Das ist aber eine Tour.
Doch, ja.
Ja, das so, ist hart.
Also hier ist, wie gesagt, hier erlebst du schon verrückte, emotionale Sachen, worüber man aber im Nachhinein auch oft lachen kann. Oder lachen muss. Also man muss sich halt auch anpassen. Ne? Wenn du über Sachen nicht lachen kannst, dann macht es halt auch weniger Spaß. Aber das Temperament von den Türken ist, ja, das kann man lieben und manchmal auch hassen. Ja.
Witzig. Jesko, du hast noch immer eine Standardfrage, wenn wir Gäste haben.
Genau. Wer war der beste Fußballer, mit dem du je zusammengespielt oder trainiert hast?
Zusammen?
Bisher, ja.
Oder Mario Götze. Mario Götze. Ich habe ja die ganze Jugend, erst 92er Jahrgang, ich auch. Wir haben immer gegeneinander gespielt, was Turniere angeht. Wir haben bei der Westfalen-Auswahl zusammengespielt. Da waren wir echt noch kleine Knirpse. Aber das ist für mich der Spieler gewesen, für den war alles einfach. Egal, was du gesagt bekommen hast, was neu kam, neues Input, egal, das war für den alles, war easy für den. Gefühlt, ne? Das war für mich so mit Abstand der beeindruckendste Spieler, wo ich sag, wow. Und ein super, super Typ halt auch. Total, total entspannt und einfach von klein auf. Und ja, da sage ich, kommt kaum einer drüber.
Das ist, mit der Wahl kann ich leben. Aber der nächste Gast im Podcast, der nicht Sebastian Santana gesagt hat. irgendwann finden wir noch einen.
Santana, den kenne ich nur aus dem Club. Wenn ich mal in Düsseldorf war und ich war echt selten feiern, dann habe ich den auf jeden Fall gesehen.
Ja. Interessant.
So viel zu Alkohol und Spielproblemen. Das kann nur ganz selten gewesen sein. Aber ja, interessant, so. Mario Götze. Jetzt quizzen wir.
Ja. Ja, weil mein Handy hat nämlich, ich bin gerade auch mal weggelaufen, weil ich versucht habe, mein Handy einzustöpfen. Ich hatte nämlich nur noch 7% auf meinem Handy, wo ich jetzt diese 3 Leute nachgucke. Deswegen muss ich das jetzt, ich fange jetzt an, damit ich das noch hinkriege.
Ganz okay, kurz vorweg, ja. Alle wissen Bescheid, ihr hört hoffentlich nicht zum ersten Mal. Wir suchen drei Spieler aus einem x-beliebigen Bundesliga-Kader der Jahre 2000 bis 2025 und wir müssen erraten, um welchen Kader es sich handelt. Jesko, du startest.
Ja, ich starte. Drei Spieler aus diesem Kader. Der erste Spieler ist Tom Starke. Der zweite Spieler ist Edson Brafheit. Und der dritte Spieler ist Sebastian Rudi.
Ja, TSG Hoffenheim.
Ich hätte auch Hoffenheim gesagt.
Warte, ey, wieso sagt ihr denn nicht Bayern? Was soll das?
Nee, weil Edson Brafheit und Tom Starke nicht zusammen
Tom Starke haben nicht bei Bayern gespielt. Deswegen sage ich auch.
Ja. Doch, Tom Starke war bei
Doch,
Bayern.
Tom Starke hat bei Bayern gespielt, aber die haben nicht gleichzeitig bei Bayern gespielt.
Ja, gut. Da habe ich natürlich so einen Bayern-Fan hier sitzen, ey.
Ja, gut, aber das Jahr brauchen wir dann noch, ne?
Ja, genau. So. Hoffentlich macht mein Akku das noch mit.
Ich sag 2013.
Ich sag 11-12.
Ach, Mann, ey.
Boah, stark. Das ist stark.
Ja, das ist stark. Okay, nächster.
Sebi, hau raus.
Zlatan Alomerovic. Marcel Halstenberg. Und Marvin Bakalorz.
Hannover 96?
Nee? Marvin Bakalorz. Der verwirrt mich. Nee, ich sag Borussia Dortmund.
Ja.
Ja, Mann.
Wegen Zlatan Alomerovic. Aber ich kann Marvin Bakalorz nicht dahin
aber verordnen. Aber hat Halstenberg der hat auch in Dortmund gespielt.
Ich wusste es auch nicht. Also ich habe mich schlau gemacht, Der kommt aus der Jugend. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Also sehr interessant, weil ich wusste, wegen Bakalorz werdet ihr denken, Hannover. Alomerovic, du bist halt aus dem Jahr, ne? Der ist halt 91 Jahre alt. Der war zweiter Torwart, dritter Torwart. Ja.
Ach so.
Kommt auf das Jahr auch?
Mit Bakalorz und Halstenberg. Boah, das muss
der Halstenberg ist von da nach Hannover und dann nach Leipzig oder ist er nach Leipzig gegangen? Direkt. Nee, der ist ja nicht von Dortmund nach Leipzig gegangen, oder?
Nee, ich glaube erst Hannover. Muss eigentlich das ähnliche Jahr gewesen sein wie gerade, aber ein Jahr später 12-13.
Ja. Richtig. Stark, das ist echt stark.
Bei Zlatan Alomerovic war ich direkt bei Dortmund, aber dann mit Bakalorz hat er mich verunsichert.
Ah, der Bakalorz ist doch. Wo hat der denn nachher gespielt? Der hat doch irgendwo hat er auch gespielt, wo er.
Paderborn? Der war bei Paderborn.
Paderborn war der. Ja. Genau, Paderborn war der. Da habe ich den auch mal interviewt, glaube ich. Oder glaube ich, weiß ich gar nicht. Aber alle hatten Angst, dass der immer einen umtritt, oder? Der war.
Ja, der hat dort die ist eine Foul gehabt. Ja.
Ja, der hat irgendjemanden gegen Reus? Nee, gegen wen? Doch, gegen Reus?
Ich weiß nicht, wo der an der Mittellinie ungefähr da einen auf Schienbeinhöhe wegsenzt. Ja.
Ja.
Ha. Ich hab's vorher gesagt, ich bin stark.
Ja, sehr gut.
Aber dass ich beide Saisons auch noch mit hatte.
Ja, das ist. Aber der macht auch im Büro nichts anderes, als mit seinen Kollegen Fußballspieler wetten. Und wettet dann darauf, ob er es weiß, wahrscheinlich. Und wenn er es richtig hat, dann gibt's einen Schnaps.
Ich gebe euch jetzt auch noch was.
Ja.
Michael Delura. Bo Svensson. Und Hassan El Fakiri.
Boah, Michael Delura hat gespielt in Schalke, der hat gespielt in Bochum. Aber hat er auch in Mainz gespielt?
Hat Bo Svensson nur in Mainz gespielt?
Nee, wahrscheinlich nicht. Aber wo hat Bo Svensson?
Ich bin raus. Ja, aber ich bin raus.
Ich hätte jetzt, aber hat Delura in Mainz gespielt? Also, ich hätte jetzt gesagt Mainz 05. Nee?
Nee, Borussia Mönchengladbach.
Boah.
Ach stimmt, die hatten auch mal so eine Schalker Resterampe, ne? Die haben alles von Schalke gekauft.
Wenn ihr jetzt noch ein Jahr hinkriegt, das könnte man hinkriegen, Michael Delura, Bo Svensson.
Ja, 2007, 2008.
Eins früher.
Oh.
6-7.
Mist.
Ja.
Ja, ist gewonnen.
Und der undefeated. Ja, sorry.
Nächstes Mal mache ich jetzt auch schwer. Jetzt vorbei hier mit Netz. Jetzt nächstes Mal auch schwer.
Herrlich, herrlich. Schön war es, herrlich schön war es.
Ja, vielen Dank, Sebio, für den Besuch, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ich danke
bei deinem
euch.
Strammen Zeitplan.
Ich danke euch, hat Spaß gemacht.
Dir würde ich tatsächlich das letzte Wort überlassen, weil ich fand das ganz interessant, was du so erzählt hast. Deswegen vielleicht noch ein paar Worte.
Stopp. Wir haben das
Flutlichtgefühl der Woche.
Ganz
pardon.
Knapp.
Ja. Du darfst es machen, Jesko. Mach's.
Ja, ich switche, aber ich will dir nicht so wehtun. Ich wollte ja eigentlich sagen, dass der FC Augsburg das Flutlichtgefühl der Woche ist, weil sie den großen FC Bayern geschlagen haben. Aber irgendwie, finde ich, hat sich Edin Dzeko das verdient.
Ja. Auf jeden Fall. Das stimmt.
Ist irgendwie das emotionalere Ding. So, die Bayern schlägst du halt mal, aber Edin Dzeko nach Schalke und dann noch ein Tor, das ist schon irgendwie, das ist eine geile Nummer. Das ist so ein richtiges Flutlichtgefühl. Da sitzt der Opa in Gelsenkirchen, Buhr, an der Bude, mit dem Felddienst kalt und sagt, hör mal, ich habe ja auch den Raoul gesehen, ne, den Senior. Und jetzt kommt der Edin auch noch, ey, das ist doch geil, oder? So richtig, so höre ich das. Ja, deswegen, für mich ist das Flutlichtgefühl der Woche.
Edin Dzeko lässt Schalke Herzen höher schlagen.
Ja. So, jetzt
das letzte Wort, Sebio. Ich fand es ganz gut, was du so erzählt hast zum Thema Mentalität auch und ich glaube, immer an sich glauben, da bist du auch ein sehr großer Verfechter von. Eine Sache, die du allen Jugendspielern mitgeben würdest, wenn du alle erreichen könntest. Die mal Profi
kauft Supplements.
Nein, das ist ein Thema, was gar total irrelevant ist. Ich glaube, das Wichtigste heutzutage, was ich so mitbekomme, ist zum einen, dass man Spaß am Spiel hat, weil ich sehe sehr viel mit jetzt Privattrainer und dies und das. Ich gehe da eine Stunde zum Training und früher hast du 8 Stunden Spaß gehabt und hast noch viel mehr gelernt als in einer Stunde Training. Und auch wieder dieses Thema für sich einstehen. Also wenn man sich was vornimmt, dann muss man von sich selbst halt auch verlangen, die Sachen durchzuziehen, die man braucht, um was zu erreichen. Und das ist nicht nur es einmal zu sagen, sondern es dann auch wirklich dann am Ende zu leben und zu verkörpern. Und nicht nur Sachen einmal sagen, sondern dass man erst Profi wird im Kopf und mit dem Lebensstil und dass der Rest dann folgt. Oder viele glauben, man muss Profi werden und dann darf man, jetzt kann ich viel trainieren, jetzt kann ich das nutzen. Aber bei den Jungs, die ich halt so kennengelernt habe, immer in meiner Karriere ist, dass die meisten erst Profi wurden, in dem, wie sie gelebt haben, und danach folgt irgendwann der Vertrag. Und das ist so eine Sache, das glaube ich, ist so das Wichtigste, dass man Spaß hat und dass man es verkörpert und lebt.
Schönes Schlusswort.
Vielen Dank. Merkt euch das.
Ja.
Sebio, vielen Dank. Jesko, vielen Dank.
Ich danke euch, wie immer. Eine sehr, sehr schöne Runde.
Es war eine Freude. Wir haben Champions League Woche.
Vielen Dank. Ich wünsche euch was.
Oui, oui. Ja, mach's gut, Sebio. Jesko, wir haben Champions League Woche. Du bist on Tour, nicht on Tour?
Nee, ich bin Mittwoch in Dortmund gegen Inter Mailand.
Ja. Geil.
Das klingt auch nach Champions League, ne? Das klingt nach Champions League.
Tja, ich wollte nicht mitkommen, aber ja, kein Problem. Wir haben Champions League Woche und berichten dann nächste Woche darüber. Euch eine schöne Woche.
Bis dann.
Viel Spaß.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.